schönen guten Abend auf meiner Seite. Schön, dass ihr da sind. Wir sind ja hier, dürfen wir die 500 Jahre Reformation feiern. Und in dem Jubeljahr ist durch das ganze Jahr bei uns in der Gemeinde aufgeteilt am Sonntag immer wieder Thematik gewesen über die Reformatoren, über den Inhalt von der Reformation, was da passiert ist. Und am Dienstagabend haben wir schon ganz viel hören dürfen über verschiedenste Beteiligte. Und der Daniel hat mich mal angefragt, Anfang Mitte Jahr, ob ich mir das vorstellen könnte, so eine Arbeit machen. Und dann habe ich gesagt, ja, grundsätzlich schon. Und es war dann nur die Themenvorgabe von Daniel, hat er gesagt, kannst du über den Balthasar Hubmaier reden? Und dann habe ich gedacht, okay, wer ist das? Geht es jemand von euch gleich? Wer ist Balthasar Hubmaier? Alter Bekannter oder noch nie gehört? Oder? Das wird sehr schwierig. Das wird sehr schwierig. Ja, das wird nahezu unmöglich eigentlich. Ich kann es dir gleich sagen. bin ich da geblieben. Genau, ich habe mich angefangen mit dem Balthasar Hubmaier zu beschäftigen und ich muss sagen, er ist mir die letzten paar Wochen ans Herz gewachsen. Ein sehr interessanter Mann. Ich habe viel gelesen über ihn und das Ganze drumherum. Und ich hätte fast gerne eine kleine Zeitmaschine gehabt zu meinem persönlichen Leben, muss ich sagen. So wie, was wir von ihm wissen, heute noch ist er ein wahnsinnig mitreißender Prediger gewesen, ein leidenschaftlicher Mensch, einer, der die Leute angeleitet hat, wo sie prägt hat, wo sie geführt hat und wo Spuren hinterlassen hat. Und ja, wie gesagt, ich hätte ihn gerne mal getroffen, vielleicht auch gehört. Der war, wo er sich taufen lassen hat, war er ungefähr gleich alt wie ich jetzt bin. Und nach seiner Taufe, seine Wirkungszeit wirklich als noch endgültig als Reformator, das waren nur noch 3 Jahre, dann ist er schon auf dem Scheiterhaufen gelandet, so konsequent ist er gewesen quasi. Und ich möchte eigentlich anfangen mit der Karte, wo ich euch mitgebracht habe. Übersicht, die Orte, wo der Balthasar Hubmaier gelebt hat, gewirkt hat. Wir sehen da links oberhalb von München ist Augsburg, in der Nähe von Augsburg ist er auf die Welt gekommen. Er hat noch studiert in Freiburg und Ingolstadt. Er hat gewirkt in Regensburg, rechts oben, was von Dornbirn aus eine Luftlinie von 250 Kilometer ist. Dort ist er Richtung Schweiz runter, oberhalb von Basel in Waldshut. Ist er gewesen, hat er ganz fest gewirkt. Das war eigentlich das Zentrum von seiner Tätigkeit. Und wir sehen, das ist alles ziemlich in der Nähe gewesen bei uns. Die Leute im Mittelalter haben da ein relativ kurzes Leben gehabt. Wie gesagt, schon die Zeitspanne von seinem Wirken und was sich da tut, ist eigentlich relativ kurz gewesen. Und was ich auch, wie gesagt, ich habe vom Hubmaier eigentlich nichts gewusst, bevor ich angefangen habe vorbereiten. Und wenn man dann einmal schaut, okay, wen hat er gelebt, wo hat er gelebt, was hat er gemacht? Und da kommen Stück um Stück kommen eigentlich lauter bekannte Personen vor in seinem Leben, wo wir alle kennen. Und ich probiere heute die Zusammenhänge auch zum Aufzeigen, was hat er gemacht und was hat er prägt. Und ja. Ich möchte ganz klassisch anfangen mit seiner Geburt. Wir wissen nicht einmal genau, wann er auf die Welt gekommen ist. Zwischen 1480 und 1485 ist er auf die Welt gekommen. In Friedberg bei Augsburg. So schaut er aus, der gute Mann. Wir wissen eigentlich nichts von seinen Eltern und so weiter und so fort. Was wir wissen, damals im Mittelalter war es so, dass Kirche und Politik, das war eigentlich untrennbar verbunden miteinander. Und jemand, wo eine Bildung genießen hat wollen, hat eigentlich auch in eine Einrichtung gehen müssen, wo von der Kirche her war. Und so ist er die erste Bildung, wo er in irgendeiner Form gekriegt hat, war in Augsburg an der Domschule. Und durch das, dass Kirche damals so, das können wir uns, glaube ich, heutzutage fast nicht vorstellen, wie wichtig das war, wie prägend das war im Lehrer von den Leuten, wie das allgegenwärtig war, dass total viele Stufen gehen, vom Niedersten bis zum Höchsten, unendlich viele Abstufungen. Und in Augsburg hat er seine sogenannten niederen Weihen. Das heißt, er darf Glocken läuten, er darf fürs Licht und für den Wein schauen und, falls er lesen kann, darf er im Gottesdienst aus der Heiligen Schrift vorlesen. Er ist quasi die unterste Stufe, geht besser wie einer, der einfach nur im Bänkli hockt. Das erste Datum, wo wir sicher wissen, Ferm, ist am 1. Mai 1503. Da schrieb er sich nämlich in Freiburg in der Uni und bezeichnet sich selber schon als ein Augsburger Kleriker. Also er hat schon ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt. Sieht sich selber schon als Teil oder zumindest vom guten Werk in geistlicher Stand so quasi. Und fängt dort an zu studieren. Und im Mittelalter war das ein bisschen anders, wie das heutzutage ist. Da waren die ersten zwei Jahre vom Studium, das waren für alle gleich. Da hat man angefangen und da ist es darum gegangen, ich lerne lesen, schreiben, rechnen. Ich lerne einen Text verstehen, ich lerne zuhören, ich lerne argumentieren. Das war einfach zwei Jahre und dort hat man so wie so einen Bachelor gekriegt quasi. Wo man gesagt hat, okay, nach deiner zwei Jahre Vorbereitung darfst du eigentlich anfangen zu studieren. Und danach hast du sagen können, ich möchte entweder Theologie studieren oder Jura oder Medizin Richtung Naturwissenschaften. Die Auswahl war ja auch nicht so gewaltig. Und ein großer Unterschied aber zu heute ist, wenn du heute irgendwo reingehst studieren, kriegst du ein Lehrbuch, also alle kriegen das gleiche Lehrbuch, die und der gleiche Stoff fangen an. Wenn du Glück hast, hast du einen guten Lehrer, wenn du Pech hast, hast du einen schlechten Lehrer, du hast vielleicht einen, der mehr motiviert ist oder weniger. Und damals war das so, dass man sich nicht unbedingt den Stoff ausgesucht hat, sondern den Lehrer. Also du hast dir gedacht, okay, bei dem möchte ich lernen und hast geschaut, dass du bei dem ein Plätzchen kriegst. Und der Hubmeier hat glückliche Fügung oder was auch immer dahinter steckt, ich weiß es nicht, hat er sich der Johannes Eck ausgesucht, Dr. Johannes Eck. Von dem möchte ich auch ein bisschen erzählen, weil ohne den Dr. Eck kann man den Hubmeier nicht verstehen. Der Eck war dermaßen prägend für sein Lehrer und auch für das Verhalten hat für den Hubmeier, das ist total lässig zum sehen, was ein, also vielleicht das sind auch manche Sachen negativ, aber trotzdem, wie der seinen Schüler prägt hat quasi. Und der Johannes Eck, der war so gerne noch ein Jahr jünger wie der Hubmeier selber und war im Laufe seines Lebens noch ein ganz ein wichtiger katholischer Theologe. Johannes Eck hat angefangen zu studieren, wo er 12 Jahre alt war. Der hat Theologie studiert, er hat Philosophie studiert, er hat die Sprache studiert, er hat sich mit Jura beschäftigt, mit den Naturwissenschaften. Also der war so Dr. Google oder sowas. Der muss alles gewusst haben, was man damals wissen hat können. Ein irre gebildeter Mann, ja. Und wo der Hubmeier zu ihm kommt, ist er schon Professor von der Theologie. Und was wir sonst noch vom Dr. Eck wissen, von dem habe ich, glaube ich, ein Bild mitgebracht, genau. Dr. Eck in späten Jahren. Wenn er ein bisschen jünger war, da war er richtig fest. Er war ein großer Mann, war eine richtige Erscheinung, er hat eine richtig laute Stimme gehabt. Er hat super gut reden können. Er war ein wahnsinnig guter Rhetoriker. Er hat super gut argumentieren können. Natürlich durch das Wissen, wo er gehabt hat, war er natürlich auch gewappnet in jeder Diskussion. Und da überschneiden wir uns das erste Mal vom Hubmeier über den Dr. Eck zum Luther. Weil der Dr. Eck, das ist alles, müssen wir uns vorstellen, ist alles ungefähr so parallel zur gleichen Zeit passiert. Und der Dr. Eck, der hat das natürlich mitgekriegt, was der Luther geschrieben hat. Der hat das gelesen, war anfänglich, war er dem eigentlich ziemlich positiv aufgeschlossen und war interessiert auch, weil eine Weiterentwicklung von der Lehre. Aber nachdem der Luther seine Thesen, seine berühmten 95 Thesen veröffentlicht hat, ist der Dr. Eck ziemlich scharf angegangen. Die Hauptpunkte, wo er ihm widersprochen hat, waren einmal die Willensfreiheit. Also was ist das Verhältnis von unserer Freiheit, wo wir selber haben, im Verhältnis zur Gnade Gottes und zum Wille Gottes, was tut Gott einfach so. Ein Punkt war der Ablass, quasi das Geld gegen Gnade. Ein Punkt, wo ihm Luther ganz vehement widersprochen hat, war das Papsttum, wo der Luther anzweifelt hat. Und ein weiterer Punkt war auch, wo sie um die sogenannte Rechtfertigungslehre gestritten haben. Was muss passieren in einer Beziehung zwischen Gott und Mensch? Was ist der Anteil von Mensch? Was ist der Anteil von Gott? Da sind sie sich nicht einig gewesen. Und das hat schlussendlich zu einem Streitgespräch geführt zwischen dem Dr. Eck und dem Martin Luther in Leipzig, die sogenannte Leipziger Disputation. Disputation ist im Mittelalter ganz normale Veranstaltung sie, wo vielmal vorgekommen ist. Es war der übliche Weg für einen wissenschaftlichen Austausch. Wenn einer studiert hat, wenn einer eine Doktorarbeit geschrieben hat, hat er, wenn er fertig war, hat er das verteidigen müssen. Dann hat man da so eine Disputation gemacht, wo einer gekommen ist, wo Argumente dagegen gebracht hat und wo sich derjenige, der die Arbeit geschrieben hat, hat sich verteidigen müssen, hat sagen müssen, mal, das ist so und so. Und dann hat sich das alle angelost. Und wenn die Mehrheit dafür war, dass derjenige, wo die Arbeit geschrieben hat, recht hat, dann hat man gesagt, okay, jetzt bist du ein Doktor. Also das hat jeder, der einen Doktortitel gehabt hat, hat das mindestens einmal in seinem Leben machen müssen, so eine Disputation. Und es war natürlich, je nachdem, wer da miteinander geredet hat, war das mal mehr spannend und mal weniger spannend vermutlich. Und in der Leipziger Disputation hat es der Dr. Eck geschafft, zum der Luther richtig heiß machen. Also wie vorher gesagt, er war ein richtig guter Redner, der gewusst, was er sagen muss. Der hat der Luther rausgefordert und ich weiß nicht, ob der Luther wirklich davor schon alles so sagen hat, wie er dort in dem Moment gesehen hat. Auf jeden Fall hat er noch dazu gebraucht, zum unter anderem nochmal öffentlich auch gegen den Papst zu reden, gegen das Papsttum. Und der Dr. Eck ist ein Jahr später ist er nach Rom gefahren zum Papst und hat den Luther angeschwärzt. Hat es beantragt, dass man da einen Prozess führt gegen den Luther, hat es eingeleitet. Und das hat schlussendlich dann auch dazu geführt, dass man den Luther aus der Kirche ausgeschlossen hat in weiterer Folge. Und der Dr. Eck, der hat das liebend gern gemacht zum Diskutieren mit anderen Leuten. Das ist ganz bekannt, dass der das noch mit verschiedenen Reformatoren gemacht hat. Und ist so zu einem von der größten Feindbilder von der Reformation eigentlich geworden. Der Luther hat ihn dann als Dr. Sau bezeichnet. Oder hat seinen Namen so geschrieben, dass er das Doktor nicht ausgeschrieben hat, sondern das nur das D und R und quasi das Eck angehängt hat. Dann kommt nämlich Dreck raus. Oder er bezeichnet nur das Schwein aus Ingolstadt, war auch so ein Ausdruck, den der Luther verwendet hat für einen Dr. Eck. Das ist der Lehrer vom Hubmeier. Und es war jetzt eine Facette, dass er einfach gut drauf war, gut diskutiert hat, sich auskennt hat. Er war aber einfach auch ein fließiger Mann, der viel geschrieben hat. Er hat nach dem Luther eine eigene Bibelübersetzung rausgebracht, wo eigentlich nicht so theologisch ein großer Unterschied war, sondern mehr von der Sprache her, weil er mit der Volkssprache vom Luther nicht zufrieden war. Er hat auch sonst ganz viel Zeug geschrieben, Kirchenliturgie, er hat Pfarrbuch geführt, er hat über das ganze Jahr, was ist der Ablauf in seiner Pfarrei mit Festen, mit Feiern und allem, hat viele Dokumente hinterlassen, eigentlich, wo wir heutzutage nachvollziehen können, was zu der Zeit so passiert ist. Und ein ganz wichtiger Punkt beim Dr. Eck, er war ein glühender Antisemit, er hat Juden gehasst, was im Mittelalter auch nicht irgendwas Besonderes war, aber bei ihm, gerade in seiner Position natürlich, nicht zum Unterschätzen ist. Das ist ein Punkt, der für uns heutzutage vielleicht ein bisschen schwierig zum Verstehen ist, weil die Leute haben sich mit der Bibel beschäftigt, die waren eigentlich total gläubig, aber sie haben die Juden gehasst, halt bis aufs Letzte eigentlich. Der hat die Juden als Wucherer bezeichnet, der hat sie beschuldigt für Brunnenvergiftung und Ritualmorde, hat da Abhandlungen geschrieben, was die gemacht haben. Vom Dr. Eck kommt auch der Gedanke von der jüdischen Weltherrschaft, der Vorwurf, den er gemacht hat. Er hat Juden auch Verantwortung dafür gegeben, dass sie Kirche gespalten haben. Und bei ihm kommt auch zum ersten Mal eigentlich der Gedanke von der jüdischen Weltverschwörung, der kommt auch vom Dr. Eck her. Er hat gesagt, man muss die Juden zupredigen, christlich zupredigen, zwingen, um in der Predigt zu hocken, dass sie zulassen müssen. Er hat gesagt, sie dürfen kein Gewerbe ausüben. Er hat gefordert, dass man keine Zeugenaussage von einem Juden glaubt. Und auch ein Gedanke, der von ihm herkommt, ist, dass Juden ein Zeichen tragen sollen, wo sie von der Christen unterscheidet. Und das ist etwas natürlich, wenn wir an die jüngste Geschichte zurückdenken, an die NS-Zeit, ist das etwas, wo eigentlich nicht so lang her ist. Und das Gedankengut, wo der gestreut hat, hat sich eigentlich bis in die NS-Zeit, über 400 Jahre lang hat man dann immer wieder zitiert und die Argumentation, wo der geführt hat. Und es war dann auch während der Nazi-Zeit, der Julius Streicher, der war da in Bayern, oder in Franken, genauer gesagt, war er Gauleiter, wie ein Landeshauptmann bei uns, hat eine Zeitung rausgegeben, der Stürmer, das allerärgste Hetzblatt, wo ihr euch vorstellen könnt. Und da heißt es Ritualmord, da hat er zum Teil 1:1 das Zeug abgeschrieben vom Dr. Eck 400 Jahre später, so arg war das Zeug und das hat sich da durchgesetzt. Und die Prägung vom Dr. Eck, die hat der Hubmeier natürlich 1:1 mitgekriegt, das hat ihn prägt, das waren die Schwerpunkte. Und der Hubmeier hat angefangen zu studieren in Freiburg und wo der Dr. Eck nach Ingolstadt gegangen ist, ist er mit ihm mitgegangen. Er hat 6 Jahre lang Theologie studiert, hat seine Doktorarbeit gemacht, ist Professor geworden und Prorektor und am Schluss auch Pfarrer in Ingolstadt. Und es muss sich dort schon abzeichnet haben, dass er viele Sachen vom Dr. Eck, vom Reden her, vom Wissen her übernommen hat, dass er ein kluger Kopf war. Weil 1516 hat man nach Regensburg bestellt, das ist der Dom in Regensburg, hat man bestellt auf eine sogenannte Dompredigerstelle. Und die Domprediger, die haben wieder in der ganzen katholischen Hierarchie und die wieder eine Stellung gehabt, weil am Anfang war das eigentlich der Job vom Bischof zum Prediger. Und mit der Zeit haben die das immer weitergegeben und gesagt, jetzt tust du mal, und das hat man immer mehr ausgedünnt und dann haben die Laien predigt und das Niveau von denen predigt, ist immer mehr abgegangen und die waren also selber nur mehr zufrieden eigentlich. Und dann hat man in der wichtigen Kirche, in der Dome, hat man dann auch Leute angestellt, bewusst zum Prediger. Das war eine gute Stelle, das waren angesehene Leute, die hat man gut gezahlt. Da haben ja an unsere Ältesten denken müssen, an die Diskussion mit Anstellungen hin und her. Es ist dort schon so, dass man gesagt hat, stellen die Leute auch gerne ein gutes Geld, dass sie schaffen können, dass sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren müssen. Und die waren auch ziemlich einflussreich, die Domprediger. Die haben zum Teil täglich predigt, auswendig, weil es dunkel war in der Kirche und sie kein Licht aufstellen können, um irgendwelche Texte ablesen. Also die waren richtig, richtig gut drauf, gute Leute. Und es ist ja bekannt, dass viele Domprediger-Stellen immer wieder unbesetzt waren, weil sie einfach keine Leute gefunden haben, wo die Qualität erbracht haben, wo gefordert war. Jetzt ist der gute Balthasar ist in Regensburg und er kommt in eine Stadt, wo schon eine starke antijüdische Haltung eigentlich vorherrscht. Und Regensburg war nicht irgendeine Stadt von der jüdischen Geschichte her gesehen, sondern Regensburg hat im Mittelalter eigentlich eine von der größten und von der wichtigsten Gemeinden gehabt im Deutschen Reich. Wo der Hubmeier in die Stadt kam und die Juden dort schon eine 500-jährige Tradition gehabt. Regensburg war eigentlich ein Zentrum von der jüdischen Gelehrsamkeit, um 1200 ungefähr, sogar für ein paar Jahre lang das Zentrum überhaupt für jüdische Theologie. Ich habe so viel Zeug gelernt, ich sage es euch. Das ist so cool. Sie haben eine ganz besondere Synagoge gebaut. 1227 war die fünfte Synagoge überhaupt, wo man in Deutschland gebaut hat. Da haben sie sich spezielle Dombaumeister geholt. Und die jüdische Synagoge in Regensburg ist Architekturgeschichte interessant, war das erste Bauwerk im ganzen Donauraum quasi, wo gotische Stilelemente enthalten hat. Und hat 300 Sitzplätze gehabt, also war auch ziemlich groß für die Zeit. Und wie gesagt, die waren die Ersten, die so eine Gotik eingeführt haben und nachher haben so die ganze christliche Kirche dann die Bauweise von der Synagoge dann später auch übernommen. Und der Hubmeier kommt da in die Stadt, übernimmt die Pfarrstelle und da waren immer wieder in der ganzen Geschichte von den Juden in Regensburg waren immer wieder Verfolgungen und Sonderverbote und Sondersteuern und was sie was alles. Man hat denen gesehen, wo sie zum Wohnen haben, man hat denen gesehen, was sie zum Anziehen haben. Man hat denen verboten, zum über ihre Religion reden, also die waren eigentlich gehörig in der Mangel. Hat immer wieder Anklage gegeben wegen irgendwelchen Sachen. Man hatte noch 40 Jahre, bevor der Hubmeier kam, ist einmal der Leiter von der Synagoge auf den Scheiterhaufen gestellt, weil man eine Schmähung von Christi und der Maria unterstellt hat. Also da ist es gehörig zugegangen. Und das Besondere an der Regensburger Juden war das, dass sie es geschafft haben, um sich mit dem Kaiser zu arrangieren. Sie haben dem Kaiser einen Haufen Geld gezahlt, dass sie geschützt sind, dass sie Ruhe haben. Und der Hubmeier und andere, also der Rat von Regensburg, die waren eigentlich bemüht, um den Schutz vom Kaiser wegzubringen, dass sie an die Juden ankommen. Dann ist überraschend der Kaiser gestorben, da ist ein Vakuum entstanden und das haben sie tatschartig ausgenützt, dass die Juden ihren Schutz verloren haben. Die waren gut vorbereitet, die haben genau gewusst, was sie tun wollen, wenn sie was tun können. Und so haben sie am 20. Februar 1519 hat man alle Juden aus Regensburg vertrieben. Und da waren die nächsten 150 Jahre, also ist nicht bekannt, dass nochmal ein Jude in Regensburg überhaupt gelebt hat. Man hat die Juden vertrieben, man hat das ganze Judenviertel abgerissen, man hat den Friedhof geschändet, man hat den Friedhof plündert, sie haben die Störe vom Friedhof genommen, um in den Häusern einbauen, zum neue Sachen bauen, kann man heutzutage noch anschauen, in Regensburg ist überall in der Stadt, sind immer wieder so jüdische Grabstöre, wo man noch in den Häusern sieht. Also die Zeichen, die sind immer noch da. Und was sie schon beschlossen gehabt haben, war das, dass sie, sobald die Synagoge abgerissen ist, bauen sie eine Wallfahrtskapelle an. Und dass das wirklich richtig schnell geht, haben sie so das Holz gebaut, das ist links, eine Wallfahrtskapelle zur schönen Maria. Und gleich danach haben sie dann angefangen mit dem Bau von der eigentlichen Wallfahrtskirche, die ist rechts auf dem Bild. Und links davor, wenn man sieht, die weiße Betonstufe, hat man vor ein paar Jahren den Grundriss von der alten Synagoge hat man nachgebaut. Das ist das direkt vor der Kirche. Also die haben schon gewusst, was sie tun. Es war auch gar nicht so ungewöhnlich, was sie da haben. Es gibt 15, 16 ähnliche Fälle, wo bekannt ist, dass man Synagoge abgerissen hat und gleich den Herbst der Kirche angestellt hat, als Symbol, dass die Juden vertrieben sind, dass man sie nicht mehr haben will. Und die Wallfahrt zur schönen Maria ist quasi die neue Pfarrei gewesen vom Balthasar Hubmeier. Und durch das, dass er wirklich so engagiert war und motiviert und hat sich das ganz, ganz schnell entwickelt. Und zwar zu einem von der größten Wallfahrten überhaupt im deutschsprachigen Raum. Der Hubmeier war auch dafür zuständig, zum die Wunder sammeln. Also da ist natürlich das erste Marienwunder schon passiert, wo sie die Kirche gebaut haben. Da ist einer irgendwo abgestürzt und wieder ein Wunder. Natürlich hat Maria aufgefangen, darum ist er nicht am Boden zertätscht. Und der Hubmeier hat da in Personalunion quasi hat er Vorschläge gemacht, hat geschaut, dass man das Kirche kontrolliert und hat das Wunder selber überprüft und hat es dem Rat dann vorgeschlagen. Und ein Grund, dass das Ganze so schnell gewachsen ist, die Wallfahrerei, war auch das. Mittlerweile hat es einen Buchdruck gegeben und sie haben so Wunderbücher gedruckt, wo man das alles veröffentlicht hat und das hat man verteilt und die Leute sind hergeströmt und wir sehen da schon, dass der Hubmeier da ein gehöriges Talent gehabt hat, zum Leute ansprechen, zum Leute motivieren. Er war total leidenschaftlich, hat mitreißend geredet, er hat so geredet, dass ihn das Volk gern versteht. Und das ist alles wunderbar gewesen und gewachsen und alles. Aber schon ein Jahr später, 1520, ist er gegangen aus Regensburg. Wir wissen nicht genau warum. Vermutlich, weil die Pest grassiert hat in der Stadt. Hat er wahrscheinlich einfach Angst gehabt um sein Leben, dass er sich da ansteckt. Und dann ist er gegangen nach Waldshut. Waldshut ist an der Schweizer Grenze, gleich oberhalb von Basel-Zürich so. Und ist dort Pfarrer geworden. In Waldshut. Was er gemacht hat in der Zeit, wo er in Waldshut ist, fängt es eigentlich an, dass er, also wie gesagt, er war ein leidenschaftlicher Mensch und er war ein offener Mensch für immer für neue Gedanken zum haben. Und er hat einen Haufen Freundschaften geschlossen, auch mit Leuten, die er in Waldshut kennengelernt hat, wo in der Nähe von Waldshut gewohnt hat. Und er ist schon in Kontakt gekommen mit einigen Menschen hat er Freundschaft geschlossen, wo ganz klar von sich gesehen haben, dass sie Humanisten sind, wo quasi eine Alternative suchen zu Gott und dem ganzen Jenseitsgedanke, wo damals prägend war, dass sie auf der Suche sind nach Neuem, wo Leute, wo der Mensch in den Mittelpunkt stellen statt Gott, wo da Gedanken entwickelt haben, wie man den Mensch optimieren kann, wie man das schafft, dass der Mensch aus sich selber daraus besser wird. Und die haben dann gesagt, wenn wir das Wissen, wo wir haben, verbinden mit den Tugenden, wo wir haben, dann entsteht eigentlich ein neuer Mensch und das Ganze könnte ziemlich interessant werden und sollte eigentlich auch eine bessere Gesellschaftsform am Schluss rauskommen. Und der Hubmeier hat sich mit dem Gedankengut beschäftigt, hat sich mit dem auseinandergesetzt. Und was er gleichzeitig auch angefangen hat, ist, dass er angefangen hat, zum Martin Luther lesen. Und das ist zu der Zeit, wo man vorher gesehen hat, die Leipziger Disputation, wo der Dr. Eck geführt hat, sein Lehrer quasi. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Hubmeier von dem gar nichts mitgekriegt hat. Dass der Eck da oben mit dem Luther am Ringen war quasi. Die haben sicher Kontakt gehabt. Und der Hubmeier, interessiert wie er war, hat da angefangen zum Nachschauen, was denn der Luther eigentlich so tut. Durch das, dass er Luther gelesen hat, das hat ihn dort angeführt, dass er angefangen hat, sich mit Paulus zu beschäftigen. Dass er angefangen hat, Bibel lesen eigentlich, obwohl er Theolog war. Das ist schon ein Punkt, wo man immer wieder kam, ist halt, die haben so viel Zeug gewusst und so, aber irgendwann liest du, sie fangen an Bibel lesen und dann passiert irgendwas. Also das ist schon, ist ganz oft da. Und er hat dann angefangen, Paulus lesen und hat sich mit dem beschäftigt, das hat ihm auch keine Ruhe gelassen. Und er ist dann wieder nach Regensburg zurück, auf die Wallfahrtsstelle quasi. Er hat aber den Kontakt auch mit evangelisch Gesinnten, wo er in der Zeit geschlossen hat er nicht abbrechen lassen. Und ich bin wieder nach Regensburg zurück. Das ist aber gar nicht lang geblieben, nur ein knappes Jahr. Und wir wissen wieder nicht, wieso er wieder zurück nach Waldshut gegangen ist. Vielleicht war es einfach so, dass er gemerkt hat, in Regensburg, wo er für die Wallfahrtskirche, für die Marienverehrung auch zuständig war, dass er dort mit seinen Gedanken immer mehr eingeschränkt wird. Vielleicht hat er sich gedacht, wenn ich in Waldshut meine Kirche habe, kann ich weiterdenken, kann ich das entwickeln, was mich beschäftigt. Auf jeden Fall ist er wieder nach Waldshut zurückgegangen, ist Pfarrer geworden und hat dort auch probiert, so Sachen, die er schon gehört hat von den Evangelischen, um das so in seiner Kirche umsetzen. Und das war in Waldshut war das eine komplett neue Zeitrechnung quasi. Da hat einfach ganz was Neues angefangen. Und das Gefährliche war einfach das, dass das, wenn der Pfarrer sagt, okay, ich überlege mir jetzt was Neues, dass das auch politische Konsequenzen hat, unweigerlich. Ich habe es am Anfang schon gesehen, Politik und Religion sind zu der Zeit untrennbar verbunden. Also du kannst nicht einfach sagen, ich glaube jetzt was anderes, da hast du gleich Riesenprobleme. Und zu der Zeit, wo der Hubmaier sagt, ich probiere was Neues, da war eigentlich die evangelische Bewegung war schon 3 Jahre lang verboten. Links haben wir Kaiser Karl den V. Habe ich da wieder neu kennengelernt. Kaiser Karl, der hat das verboten, 3 Jahre davor mit dem Wormser Edikt sozusagen, wo der Martin Luther unter die Reichsacht gestellt worden ist, wo der Martin Luther als vogelfrei erklärt hat. Das heißt, jeder hätte umbringen können, wenn er das will, ohne zum Strafkrieger dafür. Und Waldshut selber hat zu der Habsburger Erblanden gehört, die sind Innsbruck unterstanden, so mit Wien in weiterer Folge. Und in Wien hat der Ferdinand der I., auf der rechten Seite, das war der Bruder von Karl, der hat das verwaltet quasi. Und der Ferdinand hat quasi der Hubmaier noch hat bis an sein Lebensende auch begleitet. Die Habsburger waren erzkatholisch und es war natürlich für die inakzeptabel, dass eine Stadt, wo einer gehört, in dem Fall Waldshut, seht katholische Lehre, wenn man Nummer, das war undenkbar für die. Und so ist eigentlich das Bemühen, wo der Hubmaier gehabt hat, um da was anderes machen in Richtung Religionsfreiheit oder so, das war eigentlich von Anfang an war das zum Scheitern verurteilt. Also der hat eigentlich überhaupt keine Chance gehabt. In der Zwischenzeit hat der Zwingli durch die, der Zwingli, der Hubmaier durch das, dass er an der Schweizer Grenze gewohnt hat, dass er ein interessierter Mensch war, er ist nach St. Gallen gereist, er ist nach Zürich gereist. Und in der Zwischenzeit hat er der Zwingli kennengelernt und da schließt sich wieder ein Kreis. Der Luther kennt der Zwingli, der Eck kennt der Luther, der Eck kennt der Hubmaier kennt der Zwingli. Also das ist alles, für mich hat sich da extrem viel zähmt, da wo ich draufgekommen bin, wie die eigentlich alle miteinander kommuniziert haben. Das ist nicht alles parallel gewesen. Die haben sich kennt, die haben gewusst, okay, auch wenn sie verschiedene Gedanken entwickelt haben, aber die haben gewusst, okay, da passiert das, da passiert das. Und der Hubmaier war nach wie vor für neue Gedanken offen, hat sich auch vom Zwingli prägen lassen, hat mit dem Zwingli Freundschaft geschlossen. Da ist der Zwingli, ich habe mal ein anderes Bild genommen, wie man das, wo man sonst kennt, hat mir ganz lässig getunkt. Und er hat sich viel mit dem Zwingli unterhalten und wie gesagt, die haben eine Freundschaft geschlossen, waren ganz angetan voneinander. Und der Zwingli hat dann den eingeladen nach Zürich auf die sogenannte zweite Zürcher Disputation. Das war im Oktober 1523, Entschuldigung. Und der Grund für die Disputation war das, dass man angefangen hat, gegen die Bilderverehrung in der Kirche zu predigen. Das hat das wieder ausgelöst, dass man gesagt hat, okay, wir müssen uns treffen, wir müssen reden. Das war wieder öffentlich und dann war das tot ernst. Also da sind 900 Leute zusammengekommen, 900, zum über das diskutieren, über das Gedankengut. Und der Hubmeier war der Einzige, wo kein Schweizer war. Und hat sich aber ganz klar in der Diskussion auf die Seite vom Zwingli gestellt. Und das hinterlässt Spuren beim Hubmeier, die ganzen Diskussionen und Prägungen, und das führt immer mehr eigentlich bei ihm auch zu einem Wunsch nach einer Gemeinde. Und der Staat wird ihm eigentlich immer mehr suspekt, wo sich ihm ist und sagt, tu das und tu das. Und er geht wieder nach Waldshut zurück, lehrt dort weiter und treibt seine Gedanken eigentlich voran. Und schon 2 Monate später, nachdem er in Zürich war mit dem Zwingli auf der Disputation, verlangt Österreich die Auslieferung vom Hubmeier. Also die haben gesagt, das langt uns, schicken uns den Kerl, das passt uns nochmal. Und die Situation hat sich zugespitzt für den Hubmeier. Man hat den Waldshut Ultimatum gestellt. Er hat gesagt, bis Pfingsten 24 müssen wir den ausliefern. Und kurz vor Pfingsten hat sich der Hubmeier gedacht, ich mache das in Zürich, das war eigentlich ganz lässig zum da diskutieren, und ich mache das in Waldshut auch, und hat gesagt, okay, wir machen jetzt da so ein Religionsgespräch. Und dort hat er, wie wir gehört haben, er war ein super ein guter Redner und leidenschaftlich und alles, und hat er so richtig gewettert, hat richtig abgezogen gegen das Bilder in der Kirche, gegen die Wahlfahrerei, gegen das Zölibat, gegen was sie was als gegen die Kerzenweihe in der Kirche und so weiter. Also der hat dort richtig, richtig, richtig Dampf abgelassen, was natürlich auch nicht leichter macht, das Ganze. Und interessanterweise haben sie dann am Pfingstsonntag in der Stadt der Versammlung abgehebt. Ergebnislos haben sie am Montag wieder geredet, quasi, was tun wir mit dem Hubmeier, liefern wir aus oder nicht. Und vielleicht war er auch ein Charmeur, ich weiß es nicht, oder mitreißend. Auf jeden Fall sind bewaffnete Frauen sind vor das Rathaus gezogen. Zum Herrn Verteidiger quasi. Zum Säger Land uns unserem Pfarrer da. Die haben gesehen, wir gehen nicht mehr, bis ihr uns versprochen habt, dass er bleiben darf. Haben sie wieder diskutiert? Und haben gesagt, okay, also es war denn nicht nur so, darf er bleiben oder nicht, sondern mit der Frage war eigentlich das verknüpft, hat er recht oder nicht? Weil wenn er nicht recht hat, dann müssen wir natürlich ausliefern. Und sie haben dann eigentlich seiner neuen Lehre, wo er eingeführt hat, haben sie zugestimmt. Anschließend haben sie ihn gleich wieder gewählt als Pfarrer, sie gleich wieder abgestimmt. Und konsequenterweise haben sie alle, wo gegen sie waren, aus der Stadt geworfen. War damals so. Und ab dem Moment ist Waldshut protestantisch gewesen, als erste Stadt, so ganz klar. Und es war eine extrem gefährliche Entscheidung für die Stadt, eigentlich, politisch gesehen. Unglücklicherweise waren da noch Bauernaufstände in der Gegend rund um Waldshut, und die Bauern, die haben natürlich andere Interessen gehabt wie der Hubmeier selber, aber der Kaiser war der gemeinsame Feind, und so haben sie sich dann auch ein bisschen zähmt da. Das hat das als noch schlimmer gemacht, aber es war ja eine Wurst, das der Glaube oder das, was einer der Hubmeier braucht hat, das war einer einfach wichtiger. Und die Lage ist eigentlich immer schlimmer geworden. Der Druck von Österreich, vom Ferdinand erhöht worden. Und er hat dann gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt müssen wir den Hubmeier ausliefern. Er hat gewählt, dass man nach Konstanz schickt, zum Bischof. Und die Waldshuter haben sich aber geweigert, zum Ausliefern. Der Hubmeier ist nach Schaffhausen geflüchtet, über Grenzsumme. Und interessanterweise hat sich die Stadt, obwohl ihr Leiter Nummer da war, ihr Anführer, haben sie sich trotzdem geweigert, zum wieder katholisch zu werden. Also der war nicht einfach nur ein Leiter, wo alle sagen, ja, wir sind super, wenn er da ist, sondern das, was er ihnen vermittelt hat, was er in ihr Herz pflanzt von mir aus, war ihnen so wichtig, dass sie auch dazu gestanden sind, als er weg war. Ich weiß nicht genau, warum das passiert ist, weil irgendwie hat das, ich weiß nicht, vielleicht hat das den Leuten Mut gemacht, dass sie sehen, okay, unser Glaube ist in dem Sinn richtig, dass wir ihn als, der Hubmeier als Person oder so gar nicht brauchen, sondern dass es eigentlich auch uns wichtig ist und funktioniert, wenn er nicht da ist, weil Österreich war dermaßen schwach in so viele Konflikte verwickelt rundum, dass sie überhaupt keine Ressourcen gehabt haben, um da in Waldshut wirklich angreifen. Und so hat der Hubmeier schon nach 2 Monaten wieder zurückgehen können, ohne dass ihm was passiert ist. In Waldshut war eine Riesenbegeisterung, wo er wieder da ist. Die haben begeistert empfangen. Das ist ein paar Tage lang gegangen. Die Begeisterung ist dann umgeschlagen in eine Zerstörungswut. Das ist der sogenannte Bildersturm von Waldshut. Da haben sie dann vor lauter Freude, wo sie gehört haben und daran denkt, was er ihnen gesehen hat, haben sie angefangen, alle Bilder aus der Kirche und das alles zerstören. Sie haben sonst einen Haufen Kunst zerstört, wo sie einfach gesehen haben, das ist nicht gottgefällig. Also da hat man eine riesen Zerstörung angerichtet, was der Hubmeier eigentlich an und für sich gar nicht wählen hat. Aber ja, die Entwicklung von der Stadt Waldshut quasi, die ist immer weitergegangen. Und was 2 Jahre davor passiert ist in der Schweiz, sind einfach so, ohne zum das genau erkennen, wo das herkommt, sind in der Schweiz Hausversammlungen entstanden. Und sich Leute getroffen, wie wir heute Hauskreis machen, haben sich einfach Leute getroffen und haben angefangen mit Bibel lesen. War das erste Mal, dass so Laien quasi sowas geleitet haben, wo sich mit der Bibel beschäftigt haben, mit dem einfachen Volk, mit einfacher Sprache. Und die Leute selber angefangen Bibel lesen. Und das ist das, was ich vorher gesehen habe. Die haben angefangen Bibel lesen. Und zumal kommt in einer der Wunsch auf, hey, eigentlich wenn wir nicht unsere Kirche, wie wir sie haben, sondern wir wollen so eine Gemeinde, wie es im Neuen Testament ist. Und da entstehen natürlich wieder Unmengen an Konflikten. Der Zwingli, wo eigentlich die Reformation angeschoben hat, der hat sich mit dem Zürcher Stadtrat eigentlich gut gestellt gehabt, der hat überhaupt kein Problem gehabt zum mit der mit dem Staat quasi, zum das trennen. Und da hat es aber der Konrad Greblin gegeben, der hat sich ganz krass davon unterschieden, indem er gesehen hat, wir brauchen unbedingt eine Trennung von Staat und Kirche. Wie gesagt, für den Zwingli war das unnötig. Das ist eigentlich eine Idee, die sich in Europa erst viele Jahrhunderte später durchgesetzt hat. Und er hat auch gesagt, wir brauchen eine Freiheit vom Gewissen. Quasi jeder muss sich selber entscheiden. Er hat gesagt, wir wollen der Gemeinde vergläubigen, so wie wir da hocken jetzt, wo jeder sagt, okay, ich komme freiwillig. Und was in Folge dessen natürlich de facto eine Abschaffung von der Volkskirche heißt. Und was ich auch gesagt habe, die Leute im Neuen Testament, die haben sich taufen lassen. Bis dahin war natürlich Kindertaufe, das hat ihnen gereicht und sie gesagt, nein, wir wollen taufen, wenn sich Leute bekehren. Und so sind eigentlich die Taufe entstanden, direkt aus der Zürcher Reformation raus. Und die Anführer, die dort waren, die haben einfach gesagt, das, was der Zwingli tut, ist alles gut und recht, aber es ist viel zu langsam. Es geht viel zu lang und da passiert viel zu wenig. Und die haben das einfach weiter gedacht und auch schneller machen wollen. Taufe hat man sie am Schluss drum genannt, weil die Taufe einfach für jeden das sichtbare Zeichen war. War vielleicht nicht der wichtigste Punkt, aber das hat jeder mitgekriegt, dass sich die Taufe verloren haben. Und darum ist eigentlich auch die Täuferbewegung, sogenannte, entstanden. Der Hubmeier ist wieder von dem beeinflusst worden, der hat die alle kennt natürlich. Und er hat sich auch mit dem beschäftigt, was die sagen. Das hat noch interessant gedacht. Und wenn man ganz kurz schauen, was die alles für interessante Leute kennengelernt hat, der hat einen Felix Mons zum Beispiel kennengelernt, das war der erste Märtyrer überhaupt in der Zürcher Täuferbewegung. Er hat einen Wilhelm Räublin kennengelernt, war der erste Schweizer Priester, der ihm Zölibat abgeschworen hat. Und der Räublin, der hat später den Hubmeier auch getauft. Er hat dann Konrad Grebel kennengelernt, wo in Zürich als Täufervater bekannt ist, wo die erste Täufergemeinde gegründet hat. Und er hat da Jörg Blaurock kennengelernt. Der Jörg Blaurock ist, so wie es ausschaut, der erste gläubig Getaufte in der Reformationszeit. Also der Erste, der gesagt hat, als Erwachsener, du, ich will Jesus nachfolgen, ich lasse mich nochmal taufen. Und es hat aber die Spannungen, die sich da aufgebaut haben, waren natürlich enorm. Alle kennen sich, die einen wollen nur miteinander, die einen können nur miteinander. Es ist ja so, der Zwingli ist ja mit dem Luther noch nur zu Gang gehabt, die haben ja untereinander gestritten und sich widersprochen. Das war ja nicht alles so mega Einheit oder so. Und der Gräbel und der Räublin, wo ich erwähnt habe, die haben sich gedacht, der Hubmeier ist einer, der zulässt, der könnte vielleicht für uns interessant sein. Die haben gesehen, der ist leidenschaftlich, da losen die Leute zu, rennen da rein und folgen dem nach. Und sind nach Waldshut gereist und haben gesagt, los zu. Für uns ist das ganz wichtig, dass, wenn man sich bekehrt, dass man sich noch taufen lässt. Der Hubmeier hat das auch gelöst und hat sich gedacht, ja, mal, die haben eigentlich recht, das ist nur konsequent, wenn man das auch noch macht. Sind dann zusammengeguckt, haben da auch eine Erklärung geschrieben miteinander über den Glauben und über die Kirchenordnung. Und im Hintergrund schwelt immer noch die Gefahr, dass der Hubmeier an König ausgeliefert wird. Er hat dann auch noch eine Schrift geschrieben müssen zu seiner Verteidigung, die heißt von Ketzern und ihren Verbrennern. Und in der Schrift tut er sich ganz klar dagegen auflehnen, dass man Leute gewaltsam bekehrt, dass man Leute zum Glauben zwingt. Das ist schon eine neue Idee, eigentlich eine neue Erscheinung. Und einen Teil von dieser Schrift hat er dann auch verwenden müssen, weil unser Freund Dr. Eck, der alte Anschwärzer, der war mittlerweile wieder beim Papst und hat nach dem Luther oder Hubmeier angeschwärzt und hat ihn der Ketzerei bezichtigt. Und also der Hubmeier ist auch als Ketzerfürst verurteilt worden von der Kirche und das haben sie bis heute nicht aufgehoben. Also das Urteil ist immer noch gültig. Und mir rennt die Zitterfrage. Der Hubmeier hat es dann nochmal probiert mit dem Zwingli zum Reden. Er hat gesagt, komm, wir kommen doch auf einen grünen Zweig, wir zwei. Vor der Taufe und nachdem sich der Hubmeier dann vom Räublin taufen lassen hat, ist es ausgesehen zwischen den zwei, hat der Zwingli nur mehr können. Und die erste Konsequenz, die der Hubmeier gezogen hat, nachdem er sich taufen lassen hat, hat er gesagt, ich kann nur mehr Pfarrer sein. Ist sofort als Pfarrer zurückgetreten. Und seine Gemeinde, die war so lässig, sie haben nämlich sofort wieder gewählt und jetzt war er nur mehr Pfarrer, sondern Prediger. Und das ist eigentlich das erste Mal überhaupt, ist ganz ein wichtiger Punkt in der ganzen Täufergeschichte, dass wirklich eine Gemeinde ihren Prediger selber wählt, dass sie sagen wollen, wir sind Ortsgemeinde, wir sind unabhängig. Das ist jetzt so davor nicht gehen und an Ostern, also ein paar Wochen später, hat der Hubmeier noch selber 300 Leute getauft von seiner Gemeinde, die gesagt haben, hey, wir wählen das auch. Also der war da nicht allein, der hat die alle mitgerissen, der hat die motiviert und das ist total lässig, weil das war in der Schweiz, hat es so kleine Hausversammlungen gegeben und so, aber dass wirklich die ganze Gemeinde so in der Größenordnung bekehrt hat und Taufe verloren hat, das war eigentlich einzigartig. Und er hat dann auch konsequent, wie er war, kann es nur immer wieder betonen, hat er dann die Taufsteine in der Kirche in den Rhein werfen lassen. Er hat gesagt, die brauchen wir nur mehr, die Kindertaufe ist abgeschafft. Und Waldshut ist die nächsten 8 Monate wirklich ein Zentrum geworden vom Täufertum, wo sie von dort aus missioniert haben, wo sie das verbreitet haben, die Lehre. Und sie waren aber, durch das, wie sie gehandelt haben, waren sie politisch und kirchlich total isoliert. Also es waren die katholische Kirche war gegen sie, die evangelische Kirche, also die anderen Reformatoren, die das Täufertum abgelehnt haben, waren auch gegen sie. Der Kaiser und der König, die waren sowieso noch scharf, um sie in die Finger zu kriegen. Also die waren wirklich muselor in der Stadt und haben missioniert und haben das ausgedreht. Und dann haben sie noch innerhalb von der Gemeinde angefangen zu streiten. Und zwar ein Punkt war, ob ein Christ ein Schwert führen darf oder nicht. Die anderen haben gesagt, die Schweizer vor allem, haben gesagt, wir müssen friedlich sein. Und der Hubmeier hat gesagt, nein, ein Schwert gegen die Türken, das ist unser christlicher Auftrag. Es ist auch nicht, nirgends erwähnt, dass er irgendwann einmal für seine antijüdischen Haltung abgekehrt wäre oder so. Also das dürfen wir uns auch nicht so rosig vorstellen, dass der da irgendwie so eine extreme Wandlung gemacht hat. Ja. Und zumal ist es dann ganz schnell gegangen, sind die österreichischen Truppen vor der Stadt auftaucht im Dezember 25. Also wir reden da von einer Zeitspanne, wo sich der Hubmaier taufen lässt, bis man am Schluss auf den Scheiterhaufen stellt, das sind nicht einmal 3 Jahre. Es ist alles total, innerhalb von einer kurzen Zeit ist ganz viel Zeug passiert. Er hat den flüchten müssen, ist über den Rhein geflüchtet nach Zürich. Dort war er natürlich beim Zwingli nummer willkommen, also der Zwingli hat ihm nicht einmal einen Unterschlupf angeboten. Wir hatten ihn ins Gefängnis gesteckt, wir hatten mit der Todesstrafe bedroht und er hat einen Widerruf gemacht, also er hat gesagt, er nimmt seinen täuferischen Standpunkt wieder zurück, zum seinen Kopf retten quasi. Wir hatten ihn ausreisen lassen. Er ist dann über Konstanz-Augsburg ist er nach Nikolsburg in Mähren geflüchtet, die heutige Tschechei. Geflüchtet ist er zu der Hutterer, wo wir letztes Mal schon von Günther gehört haben. Die waren schon dort. Die Hutterer sind ja aus dem Tirol, haben ihren Ursprung auch in der Zürcher Reformation eigentlich. Und der Hubmaier ist mal zu denen geflüchtet. Er hat dort auch wieder Unruhe gestiftet mit seiner Haltung, dass man ein Schwert führen darf, hat er die wieder gespalten. Also der war gehörig immer voll drauf. Und er hat da in Mähren, wo er noch war, heißt es, dass er dort wieder ungefähr 2000 Anhänger um sich geschart hat. Also der muss eine brutale Ausstrahlung gehabt haben, ein Charisma. Und wenn der geredet hat, das muss wahnsinnig interessant sein, halt, dass da so viele Leute immer zusammengekommen sind. Er hat dort seine Reformation eigentlich vorgeführt. Er hat ganz viel Zeug geschrieben, ganz viel Stellungnahme zur Kindertaufe und Gemeindezucht und so weiter und so fort. Und er ist ein Jahr in Mähren gsi, wo der Ferdinand, wo wir vorher gesehen haben, der hat mittlerweile das geerbt gehabt. Er hat dadurch zu der Habsburger gehört. Er hat den Zugriff gekriegt endlich auf seinen lang verfolgten Balthasar und er hat ihn verhaftet lassen. Wir hatten den eingesperrt und während er eingesperrt war, hat er eigentlich auch noch ein ganz wichtiges Werk geschrieben, das heißt die Rechenschaft meines Glaubens, wo er seinen Glauben verteidigt hat. Wir hatten den wieder vor die Wahl gestellt, zum Widerrufen oder zum Sterben und diesmal hat er nicht widerrufen, sie hatten den auf den Scheiterhaufen gestellt, verbrennt, das war sicher auch ganz eine schlimme Art, zum jemanden umbringen. Seine Frau, das war am 10. März 1528, da war er knapp über 40. Seine Frau Elsbeth hat sie 3 Tage später in der Donau ertränkt und das war dann eigentlich das Leben von Balthasar Hubmaier. Was für ihn blieb, ist er war eine ganz herausragende Persönlichkeit, ist enorm wichtig für die ganze Täuferbewegung. Eine Schrift, die er verfasst hat, war das erste Täuferwerk überhaupt, wo man gedruckt hat. Und das ist interessanterweise keine Belehrung, sondern eigentlich durch der Buße. Er schrieb einen Brief an den Ort, wo er aufgewachsen ist, nach Ingolstadt, wo er studiert hat, und nach Regensburg, wo er Wallfahrtspfarrer war, um sich entschuldigen. Um sich zum Buße tun und zum Abstand nehmen von seiner Vergangenheit. Und was er auch an Ferdinand geschrieben hat, wo ihn schlussendlich zum Tod verurteilt hat, hat er geschrieben, er kann nicht anders, für ihn ist das ganz klar. Die Reihenfolge ist erstens predigen, zweitens glauben, drittens die Taufe. Wo er sich auf Matthäus 28, 19 bezieht, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und der Hubmaier, mir jetzt erklären, an Paulus erinnert, die Hubmaier-Geschichte. Der Paulus war auch, früher Saulus, wahnsinnig gebildet, studiert, hat die Christen verfolgt, hat noch ihre Wandlung gehabt und nach seiner Wandlung war er vielleicht der wichtigste überhaupt im Christentum nach Jesus, wo das dermaßen wieder verbreitet hat. Und der Hubmeier genauso, der hat so viel eigentlich auch Schlechtes da in seinem Leben, so viele Leute auch in die Irre geleitet, in seiner Tätigkeit, bis er denn sich eigentlich bekehrt hat. Und dann hat, wie umdreht, zieht er das wieder voll durch und ist engagiert. Und bemüht und kann nicht anders und zahlt am Schluss ja mit seinem Leben dafür, was er tut. Ganz interessanter Mensch. Danke fürs Zuhören.